Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, dem 3. Mai 2020, zu einer Predigt mit Versen aus dem Lukasevangelium Kapitel 12 und dem an den Titel eines Liedes angelehnten Thema »Kommt, atmet auf, ihr sollt leben«. In Zeiten wie diesen, wo man nicht verreisen darf, schaut man sich oft sehnsuchtsvoll Bilder von schönen Orten an, von einer beeindruckenden Schöpfung. Zum Beispiel vom Grand Canyon in Amerika. Mit seinen treppenförmigen Steilhängen und Schluchten. Und ich habe einmal gelesen, wie dieser Grand Canyon entstanden sein soll. Da hat vor ein paar hundert Jahren ein Schotte ein 10-Cent-Stück verloren und das dann einem Schwaben erzählt. Und dann haben beide danach gegraben. So sollen sie also entstanden sein, diese treppenförmigen Steilhänge und Schluchten des Grand Canyon. Wenn wir statt in Amerika im Neuen Testament graben, stoßen wir auch erstaunlich oft auf die schwäbisch-schottischen Themen Sparen und Erben, Rücklagenbildung und die richtige Vorsorge. Auch wenn unter westlichen, vor allem auch südwestlichen Christen relativ wenig darüber gesprochen wird, so werden doch allein die Geldliebe und Habsucht laut Konkordanz 17 Mal im Neuen Testament thematisiert. Eine sehr bekannte Stelle ist unser heutiger Predigttext. Wir lesen Lukas 12, die Verse 13 bis 23 und dann 30 bis 32. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Dann noch die Verse 30 bis 32. Nachdem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Soweit unser Predigttext. Wie geht was? Von wem, welchen Lehrern lassen wir uns im Leben sagen: So geht's? Vor etwa 35 Jahren absolvierte ich den praktischen Teil für die Verwaltungslaufbahn, bevor es dann auf die Fachhochschule ging. Und da bekam ich als Azubi auf dem Rathaus der Gemeinde Kirchberg an der Mur, auch Kiberg genannt, so manchen verwaltungspraktischen Ratschlag fürs Leben. Zum Beispiel den, dass man sich als Mann vor der Verlobung einen Grundbuchauszug und vor der Hochzeit einen beglaubigten Grundbuchauszug von der künftigen Frau geben lassen soll. Denn bekanntlich gelte ja, Liebe vergeht, Hektar besteht. Mittlerweile sind Sabine und ich nun, ohne damaligen Grundbuchauszug, denn für ein leeres Blatt braucht man nicht auch noch bezahlen, 34 Jahre verheiratet. Und wir konnten feststellen, dass dank unseres gemeinsamen Herrn Jesus gelten darf, die Liebe hört nimmer auf, während wir das erste Hektar immer noch nicht geschafft haben. Und trotzdem haben auch wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen, was bei uns als Familie dran ist an Sparen, Vorsorgen, aber auch an Geben und Teilen. Es gab Zeiten, wo die Luft dünner wurde und wir waren froh und dankbar, wenn wir immer wieder aufatmen konnten. In unserem Predigttext wird Jesus auch mit diesen Themen konfrontiert. Deshalb sollen uns die drei Aussagen Jesu beschäftigen. Und zwar erstens, Jesus sagt, das geht mich nichts an. Zweitens, Jesus sagt, du Narr. Drittens, Jesus sagt, wie es geht. Zum ersten, Jesus sagt, das geht mich nichts an. Vielleicht kannten einige von euch den Gründer und langjährigen Leiter des CVJM-Freizeitheims in Waldorf-Häslach, Karl Wetzel. Wenn der von christlichen Familien bei Freizeiten oder Vorträgen hörte, Bruder Wetzel, wir kommen so gut miteinander aus, dann pflegte er zu fragen, habt ihr auch schon miteinander gerbt? Unser Predigttext beginnt mit der Frage eines zu kurz gekommenen Erben. Das hat es also auch schon damals gegeben, Menschen, die beim Erben zu kurz gekommen sind. Wir wissen nicht genau, inwiefern er zu kurz gekommen ist. Denn wir wissen relativ wenig von der Erbteilung im damaligen Judentum. Anhaltspunkte gibt es im 5. Mose und 2. Königebuch, wonach der erstgeborene Sohn immer den doppelten Anteil und die nachfolgenden Söhne den einfachen Anteil erhielten. Vielleicht hat der ältere Bruder nicht entsprechend geteilt. Das kommt ja vor, deshalb gibt es ja auch den Spruch, teilen wir gerecht oder teilen wir brüderlich. Wie auch immer, der Mann hier war wohl tatsächlich benachteiligt worden. Und er hoffte sich nun, dass dieser Rabbi Jesus, dieser Gelehrte und Lehrer in Fragen von Moral und Recht eine Antwort gibt. Entweder als Gesetzeskundiger, der von Rechts wegen das richtige Verhalten des Bruders bestimmt, oder als Seelsorger, der dem Bruder ins Gewissen redet und zum richtigen Verhalten ermahnt, oder am besten gleich beides. Aber was erwidert dieser Rabbi Jesus, der doch sogar des Gesetzes Erfüllung und der Mitleidende in Person ist? So lesen wir es in Römer 8 und 13, in Hebräer 4 und Jakobus 5. Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Die hier gebrauchte Anrede Mensch ist eine harte Formulierung und bedeutet, wir sind geschiedene Leute, wir haben nichts miteinander zu schaffen. Petrus gebrauchte dieses Wort auch, als er den Herrn Jesus mit der Aussage verleugnete, ich kenne diesen Menschen nicht. Jesu Aussage hier lautet also, das geht mich nichts an. Oder mit diesen Dingen gehst du mich nichts an. Warum reagiert unser Herr Jesus so schroff? Warum sagt er, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Vielleicht kam jemand von euch beim Lesen dieses Bibelverses eine ähnliche Formulierung aus dem Alten Testament in den Sinn. Mose wurde, so lesen wir in 2. Mose 2, Vers 14, von einem Israeliten vorwurfsvoll gefragt, wer hat dich zum Richter oder Aufseher über uns gesetzt? Und das bringt uns auf die richtige Spur. Mose war nämlich tatsächlich zum Richter, Aufseher und Erbteiler über die irdischen materiellen Verhältnisse bestimmt, ja, von Gott genau dafür eingesetzt. Jesus war das gerade nicht. Er war vom Vater bestimmt zur Erlösung. Sein erstes Kommen sollte gerade nicht zur Weltherrschaft sein, um das Vermögen dieser Welt in Anspruch zu nehmen, sondern er kam, um uns loszukaufen von der Sünde und uns das völlig Unmögliche zu ermöglichen, nämlich Erben aller himmlischen Güter zu werden. Herrschen, richten, verteilen, das wird erst bei Jesu zweitem Kommen, bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit dran sein. Aber hier, bei seinem ersten Kommen, will Jesus auf keinen Fall Anlass bieten für eine falsche Perspektive oder einen falschen Vorgriff. Wer ihn jetzt vor den Karren seiner materiellen Wünsche, seien sie auch noch so berechtigt, machen will oder gar zu einem Sozialrevolutionär, der hat das erste Kommen Jesu nicht begriffen. Deshalb erklärt sich Jesus hier für nicht zuständig. Das lernt man übrigens auch in der Verwaltung gleich am Anfang. Immer zuerst die Zuständigkeit prüfen. Und Jesus ist hier nicht zuständig und kämpft nicht für das irdische Erbteil dieses Mannes. Und wir, als vielleicht auch zu kurz gekommene, sollten daraus schließen, dass sich Jesus auch beim Geld, Bauplatz oder Häusleserben von uns heutigen Menschen für nicht zuständig erklärt. Daran sollten wir denken, wenn wir einerseits Jesus Nachfolger sein möchten und andererseits immer noch mit innerer Bitterkeit um irgendeinen irdischen Besitz oder ein vermeintliches Recht kämpfen. Lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Luthers Liedstrophe gilt auch hier. Jesus bleibt nun allerdings nicht stehen beim Abweisen des einen Mannes mit seinem Anliegen, sondern er antwortet mit Hinweisen für alle auf sein eigenes und eigentliches Anliegen. Es ist Jesus nämlich ein großes Anliegen, dass wir uns warnen lassen. Seht zu, hütet euch. Und vor was? Vor aller Habgier. Habsucht kann man auch übersetzen. Gier, Sucht, das ist ein triebhaftes sich gehen lassen, ein Verhalten außer Kontrolle. Wenn wir jetzt zu mir oder zu dir nach Hause in die Wohnung oder den Garten gehen würden, was würden wir da finden? Vermutlich, hoffentlich, keine Buddha-Statue im Garten, keinen Hausgötzen auf dem Tisch, keinen Zeus an der Wand und kein goldenes Kalb in der Garage. Nein, wir glauben ja an Gott und Götzendiener sind wir nicht, das sei ferne. Wenn wir Gläubige dann allerdings in Gottes Wort Kolosser 3, Vers 5 aufschlagen, lesen wir da den Befehl, dass wir uns völlig trennen sollen von unserer alten Natur. Wörtlich steht da, dass wir abtöten sollen. Und als Bestandteil davon wird genannt, die Habsucht, welche Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst, ist ein Verstoß gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und damit ist Götzendienst in unserem Leben leider nicht so ferne, sondern er dringt als Habsucht in alle Ritzen unseres Lebens. In fast jedem Zimmer bei mir daheim sind Spuren von Habsucht zu finden. Deshalb Jesu Warnung, seht zu, tötet die Habsucht ab, wo immer sie auch rein will. Der bekannte Bibellehrer, Autor und Seelsorger William MacDonald starb 2007 im Alter von 90 Jahren und war 60 Jahre im Dienst für Jesus unterwegs. Er schreibt, dass im Laufe seines Dienstes Menschen alle Arten von Sünden in der Seelsorge bekannt haben. Aber eine Sünde war nie dabei und wurde nie bekannt: Habsucht. Und ein anderer Bibellehrer, der Schweizer Benedikt Peters, der ja auch schon mal bei uns gepredigt hat, merkt an, dass wir alle miteinander oft beten, wenn wir zu wenig haben. Aber er habe noch nie jemanden beten gehört, dass der Herr ihn davor bewahren soll, zu viel zu haben. So betet aber der Schreiber von Sprüche 38, Vers 8: Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber das Brot, das ich brauche, genießen. Deshalb schreibt auch ein Paulus seine Warnung vor den Fallstricken von Habsucht und Geldliebe nicht an den Vorstandsvorsitzenden von der Jüdischen Bank Jerusalem oder der Deutschen Bank, sondern an seinen geliebten Sohn im Glauben, Timotheus. Nicht an die abschreckenden Bestien in irgendeinem moralischen Schweinestall, sondern an sein vorbildlich bestes Pferd im Missionsstall. Jesus begründet das mit der Aussage: Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das heißt, viel Besitz, auch der rechtmäßige, bringt kein erfülltes und erst recht kein ewiges Leben. Warum werden wir so massiv gewarnt vor Habgier und Geldliebe? Weil sie alle Kräfte und alles Denken auf das Materielle, Diesseitige konzentriert und damit die Sehnsucht nach Gott und der himmlischen Heimat und Gottes Reich erstickt. Bei allem, wo man in diesen coronavirusionären Zeiten auch ein Fragezeichen hinmachen kann, es ist doch auch ein Rufen und Warnen Gottes, uns nicht auf das Falsche zu konzentrieren. Wir sollen uns nicht von der Welt und vom Zeitgeist zum Narren halten lassen. Und damit sind wir bei Punkt 2. Jesus sagt: Du Narr. Jesus ist nämlich nicht nur bei seiner Warnung stehen geblieben, sondern er erzählt ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist ja ein Bild, ein Vorgang, um eine geistliche Wahrheit anschaulich zu machen. Deshalb erzählt Jesus eine Alltagsgeschichte, die jedem verständlich ist. Dem schwäbischen Landwirt oder Häuslesbauer heute, genauso wie den reichen Kornbauern damals in Israel. Die erste Aussage darin ist reichhaltig. Reicher Mann hat reiche Ernte. Die Geschichtsschreiber berichten über eine blühende Landwirtschaft zur Zeit Jesu. Die Zuhörer Jesu konnten also das Gleichnis gut verstehen. Auch, dass es gerade den einerseits gehassten, andererseits bewunderten Großgrundbesitzern gut ging. Und nun machte dieser Mann doch eigentlich ganz, ganz viel richtig. Über vieles könnte er referieren beim Kongress für Führungskräfte in der Wirtschaft. Ja, sogar auch für christliche Führungskräfte bei IDEA. Er verprasst nicht alles oder lässt es verfaulen, sondern macht sich Gedanken, wie man eine reiche Ernte aufbewahren kann, damit man für Monate oder gar Jahre ohne Ernte und ohne Einnahme gerüstet ist. Dann kann selbst ein Virusleck kommen und man hat da doch alles schon zu Hause gehortet. Sein richtiger wirtschaftlicher Leitsatz lautet: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Er entwickelt auch Lösungen. Er renoviert und erneuert und vergrößert. Sein weiterer richtiger wirtschaftlicher Leitsatz ist: Stillstand ist Rückschritt. Auf Dauer überlebt kein Betrieb, der immer nur stagniert. Und das ist auch nicht unchristlich, denn schließlich gab es Scheunen schon mindestens seit dem König David. Dieser Mann war diszipliniert und fleißig, sparsam und vorausschauend. Der war doch viel mehr ein Cleverle als ein Narr. Gibt es etwas zu beanstanden bei ihm? Wenn wir seine Gedankengänge und Aussagen nochmal genau betrachten, steht, er überlegte bei sich selbst. Und dann lesen wir in seinem kurzen Selbstgespräch fünfmal ich und fünfmal mein. Er vergisst, dass alles, was wächst und gedeiht, ein Geschenk Gottes ist. Der Vater im Himmel, so heißt es in Matthäus 5, Vers 45, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Deshalb, so steht es in 1. Korinther 3, Vers 7, in natürlicher und in geistlicher Hinsicht, ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern allein Gott, der das Gedeihen gibt. Aber der Mann dankt Gott nicht. Er fragt auch nicht, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nein, er denkt nur an sich und macht alles selbst, einschließlich als Gipfel seiner Autonomie der Sorge um sein Seelenheil. Weil ich ausgesorgt habe, hat meine Seele Ruhe. Seelenruhe durch materielle Erfüllung. Ruhe finden durch menschliche Aktion. Das kommt uns bekannt vor. Für jedes Problem braucht man nur die passende Lösung, zum Beispiel den passenden Impfstoff, und dafür sorgen schon die Fachleute, die Reichen, die Mächtigen, die Cleveren. Da weiß der Mann noch nicht einmal, was morgen, geschweige denn, was in der Ewigkeit sein wird mit seiner Seele, und meint, er habe vor- und ausgesorgt. Das ist das Schulbeispiel für die vorherige Warnung von Jesus: Hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Der Fehler des Mannes geht in drei Richtungen: in Richtung Inneres, in Richtung Mitmensch und in Richtung Gott. In Richtung Inneres täuscht er sich selbst, seine eigene Seele, indem er sich ganz auf das Weltliche und Materielle beschränkt. Aber gemessen an der Ewigkeit ist das Leben hier ein Hauch oder ein Rauch. In Richtung der Mitmenschen vergisst er völlig, dass den Nächsten lieben wie sich selbst. Andere finden in seiner Denkwelt keinen Platz. Und vor allem gehen kein Gedanke und keine Handlung in Richtung Gott, in Richtung seines Schöpfers und seines Richters. Von Dank oder Verantwortung Gott gegenüber finden wir nicht die geringste Spur, auch kein Gottvertrauen. Die Zuhörer Jesu waren ja Alttestamentler. Und ihnen wurde beim Hören sicher bewusst, Jesus fasst in diesem Gleichnis eigentlich nur anschaulich zusammen, was sie längst wissen, zum Beispiel vom Doppelgebot der Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten. Wie nichtig, eitel und vergänglich alles ist, darüber gibt es im Alten Testament ein ganzes Buch, Prediger. Sie kennen die Situation aus den Psalmen, zum Beispiel aus Psalm 49, Vers 17 folgende. Dieser Abschnitt ist in der Lutherbibel überschrieben mit »Die Herrlichkeit der Reichen ist Trug und Schein«. Da wird schon geschildert, dass sich der Reiche an der Herrlichkeit seiner Häuser freut, und dann heißt es, er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. So dort im Vers 18. Und am Ende des Psalms heißt es dann in den Versen 20 und 21, sie sehen das Licht nimmermehr. Sie müssen davon wie das Vieh. Oder Sprüche 27, Vers 1, wo man gewarnt wird, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Und wo Jakobus später ergänzt, Jakobus 4, Vers 13 folgende, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. In allem Planen und Vornehmen, in allen Fragen der Sorgen und der Sicherheit sollen wir also voranstellen, so Gott will. Oder wie ein lieber Bruder und Prediger immer in seinen Mails lateinisch einfügt, Deo volente. Wenn Deo volente am Anfang unserer Vorhaben steht und Soli Deo Gloria am Ende, dann haben wir den richtigen Rahmen gesetzt, auch wenn wir sonst mit unserem Latein schnell am Ende sind. Der Mann in unserem Predigttext machte es nicht so. Er hätte in Managerzeitschriften wohl eine 1 bekommen, aber von Gott, der allein für die Zeugnisausstellung zuständig ist, kommt statt der 1 ein anderes Wort, das alles zertrümmert und pulverisiert. Narr. 4 Buchstaben und aus alles wird nichts. An wie vielen Stellen und Punkten unseres Lebens hat Gott schon Narr zu uns sagen müssen? Da ist man zum Beispiel als Ehemann wegen einer Nichtigkeit sauer auf seine Frau und man redet eine Weile nichts miteinander. Und dann lässt man Gottes Licht wieder in seine Gedankenwelt und denkt, o du Granatenbachel. Bachel ist ein anderes Wort für Narr und Gottes Heiliger Geist redet mit Schwaben auch verständliches Schwäbisch. Da hast du eine wunderbare und gläubige Ehefrau und wegen Gruscht lassen wir unsere Beziehung beschädigen. Und dann bereinigt man es, damit man nicht mehr narret, also kein Narr mehr ist. Und wie viel Narrheit gibt es bei Jugendlichen gegenüber ihren Eltern oder auch bei Eltern gegenüber ihren Kindern? Oder unter Geschwistern wegen dem, was man im Schwäbischen Dreck nennt? Und vor allem ist uns eigentlich bewusst, was für ein Vorrecht wir haben, wie privilegiert wir sind, dass wir Jesus kennen, den, der allein die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, der allein die Auferstehung und das Leben ist? Oder sind wir undankbare, selbstsüchtige Narren, blind für Gottes Hand in unserem Leben? Man kann noch so intelligent sein, ohne Gott wird man doch nur zur Intelligenzbestie. Narr kann man auch mit unsinniger wiedergeben. Also ohne Gott, ohne Dank und sich ihm anvertrauen, macht alles keinen Sinn im Leben. Jeder weiß doch, was Gott dem Mann und Jesus mit dem Gleichnis uns allen sagt. Du Narr, in dieser Nacht, ganz bestimmt aber in einer der Nächte in den nächsten 7 oder 70 Jahren wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Dir ganz sicher nicht. Anhäufen ist Unsinn. Aber was macht dann Sinn? Damit sind wir beim dritten Punkt. Jesus sagt, wie es geht. Da heißt zunächst es in unserem Text, es geht jedem, der sich selber Schätze sammelt und nicht reich bei Gott ist, so wie diesem Gleichnisnarren. Und wenn wir jetzt fragen, ja, heidenei, wie geht's denn richtig, sind wir schon auf der richtigen Spur. Denn was ist denn eine heidenei? Was ist denn ein Heide? Da denken viele gleich an Menschen im Urwald mit Bambusröckchen, die Götterstatuen oder Bäume verehren oder allenfalls an Leute, die gar nichts glauben. Die Bibel gibt in unserem Vers 30 allerdings eine andere Beschreibung. Wer materielle Schätze auf Erden sammelt, wer sich zersorgt mit der materiellen Zukunftsabsicherung, zu dem sagt Jesus, nach dem allem trachten die Heiden in der Welt. Das ist Heidenei. Aber euer himmlischer Vater, der weiß doch, dass ihr dies alles benötigt. Merkmal eines Heiden ist nach diesen Bibelversen seine materielle und finanzielle Zukunftssorge, mit der er meint, alles selbst in den Griff zu bekommen. Und nach dieser Beschreibung brauchen wir auch nicht auf andere Kontinente zu gehen, nicht einmal in die Nachbarhäuser, sondern nur in uns hineinschauen, um festzustellen, Heidenei, ich bin dabei. Damit sagt Jesus also auch uns, jedem von uns, wie es anders gehen kann und soll. Reich sein bei Gott vertreibt den Narrenzustand. Wie wird man reich bei Gott? Indem statt der Gier nach Habe der Hunger nach Gott und seinem Wort steht. Indem anstelle des Versuchs, Seelenruhe durch Vergängliches zu bekommen, steht, dass wir uns dem Seelsorger, dem Herrn Jesus, anvertrauen. Die beiden bekannten Evangelisten aus Sachsen, Theo Lehmann und Lutz Schäufler, haben ein Lied geschrieben mit dem Titel »Alles verfällt«. Da dichten sie, selbst bei der Schönheitskönigin ist irgendwann die Schönheit hin. Hängt ihr das Kinn erstmal in Falten, dann hockt auch sie im Club der Alten. Du fährst auf 1000 Dinge ab, bist voll beschäftigt, bis zum Grab. Fährst du erstmal im Leichenwagen, ist es zu spät, nach Gott zu fragen. Und der Refrain lautet dann, alles verfällt, nichts bleibt bestehen, Himmel und Erde werden vergehen. Alles verfällt, nur Jesus bleibt und wen er ins Buch des Lebens schreibt. So auf der CD von Lutz Schäufler, Wahre Helden. Wie wir bleiben und bleibende Schätze sammeln, das sagt uns Jesus in seinem Wort reichlich. Da ist zunächst der bekannteste Bibelvers, Johannes 3, Vers 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann sagt uns unser Vers 31 oder auch die Parallelstelle Matthäus 6, Vers 33, trachtet viel mehr nach seinem Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, also Essen, Trinken und Anziehen. Reich bei Gott ist also der, der zuallererst und viel mehr nach Gottes Reich trachtet. Und dann steht so wunderbar in unserem Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wenn Gott dein himmlischer Vater ist, dann haben wir schon Anteil an seinem herrlichen und ewigen Reich. Auch und gerade, wenn wir hier auf dieser Welt als kleine arme Herde daherkommen. Und wie wir unsere Seelenruhe finden, sagt uns Jesus in Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Zu Jesus kommen und in der Schule des Meisters bleiben, ist der Weg, auf dem unsere Seele ganz zur Ruhe kommt. Und wie fast immer werden wir in einem Paulusbrief fündig, wenn wir eine Zusammenfassung fürs praktische Leben suchen. Diesmal werden wir im 6. Kapitel des 1. Briefes an Timotheus fündig. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Mein Vater war bekanntlich selbstständig und hatte einen Malerbetrieb. In den Ferien und auch sonst öfters nachmittags haben mein Bruder und ich da öfter mithelfen dürfen, müssen, sollen. Und ganz häufig hörten wir bei älteren Kunden den Satz, wenn wir nach getaner Arbeit die frisch gestrichenen oder tapezierten Häuser verlassen haben: Das hebt mich jetzt voll aus. Was hebt mich? Wer hält mich im Leben und im Sterben und im ewigen Leben? Nur Jesus hebt mich voll aus. Volles Genüge, volle Erlösung, volles Heben und Durchtragen. Das wünsche ich dir, mir, uns allen. Dass wir das sagen können: Ich habe mein Lebenshaus erneuert durch Jesus. Der hebt mich voll aus bis in alle Ewigkeit. Und dann gilt: Ich atme auf und darf leben. Amen.